Ja, wie schön, dass wir diesen großen Herrn, von dem wir gerade gesungen haben, heute loben und preisen dürfen in Liedern, dass wir auch wieder Chorlieder hören dürfen. Ihr könnt euch schon drauf freuen. Es sind sehr schöne Lieder, es sind vertonte Psalmen, ihr habt es schon gehört. Also genau der Teil der Bibel, der dem Volk Israel schon seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden als Gesang und Gebetsbuch quasi dient. Für heute Morgen haben wir einen Psalm ausgesucht, den wir uns näher anschauen wollen, wo besonders das Lob Gottes im Zentrum steht. Psalm 103, wir werden es nachher auch noch vertont hören, die ersten Verse, wird uns heute Morgen begleiten. Psalm 103, da heißt es, ein Psalm von David. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Leben mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen Unterdrückten. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Die Tage des Menschen sind wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern, bei denen, die seinen Bund bewahren und an seine Gebote gedenken, um sie zu tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königsherrschaft regiert über alles. Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt, gehorsam der Stimme seines Wortes. Lobt den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobt den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Ein Psalm voller Lob, voller Dank, voller Preis dem großen Gott gegenüber. David beginnt diesen Psalm zunächst mit einem persönlichen, privaten Gotteslob, die ersten 5 Verse. Dann geht er über zum Lobpreis, das für das ganze Volk Gottes gilt, die Verse 6 bis 18. Und er beendet schließlich seinen Psalm mit dem Lobpreis der gesamten Schöpfung. Das sind die letzten 4 Verse. Und diese 3 Oberthemen, sie bilden so ein bisschen das Gerüst auch für diesen Psalm 103, der ja eines ganz groß zum Ausdruck bringt. Aller Lobpreis gehört Gott. Aller Lobpreis gehört Gott. So habe ich unser Thema auch heute Morgen genannt. Starten wir also mit dem persönlichen Lobpreis des Psalmschreibers in den ersten 5 Versen. David beginnt seinen Psalm zunächst mit einer zweifachen Aufforderung an seine Seele, den Herrn zu loben. Den Herrn zu loben und zu preisen, das bedeutet, von ganzem Herzen unsere Liebe, unsere Dankbarkeit auszudrücken für all das, was der Herr ist und was er tut. So wie Eltern sich freuen, wenn Kinder gelernt haben, Danke zu sagen, so freut sich auch Gott über unser aufrichtiges Lob, über unseren aufrichtigen Dank, der aus unserem Herzen kommt und den wir ihm gegenüber zum Ausdruck bringen. Wahrer Lobpreis entspringt immer aus unserem Herzen. Nämlich da, wo Unzufriedenheit, da, wo Missmut vorherrscht, da wird das Lob Gottes immer verstummen. Aber einen wahren Anbeter, den kann man nicht zum Schweigen bringen. Er wird immerzu den Herrn ehren wollen, ihn loben, ihn anbeten. Denn Gründe dafür gibt es wahrhaft genug. Unser Psalmschreiber David, er zeigt uns gleich 6 Wohltaten Gottes hier in diesen Versen auf, für die wir Gott preisen können und vor allem die wir nicht vergessen sollten, wie David es in Vers 2 betont. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Die erste Wohltat, die er hier nennt, finden wir in Vers 3. Es ist die Vergebung. Der dir alle deine Sünden vergibt. Das mit vergibt übersetzte Wort verwendet die Bibel nur für die Vergebung, die Gott den Sündern schenkt, die zu ihm umkehren. Und der mit Sünde wiedergegebene Ausdruck, er vermittelt das Bild von etwas Verzerrtem, etwas Vertretem. Das heißt, wir Menschen leben eben nicht so, wie Gott es möchte. Und das ist ein Problem, für das Gott aber schon gleich die Lösung mit gesorgt hat, durch seinen Opfertod von Jesus Christus. Und deswegen können jetzt diejenigen, die auf dieses Erlösungswerk hoffen, die darauf vertrauen, dieselbe Erfahrung machen, wie David hier in diesem Psalm schreibt, dass Gott Schuld vergibt. Wie oft hatte sich David in die Nesseln gesetzt, war in Sünde gefallen. Sogar Mord, sogar Ehebruch standen auf seiner Sündenliste und dennoch spricht er hier von Vergebung, von innerer Heilung, von Frieden im Herzen und von Erneuerung. Warum? Gott war ihm gnädig. Er hatte Gottes Vergebung erfahren, als er seine Schuld bekannt hatte, immer wieder zu Gott mit seiner Not kam. Psalm 32, Psalm 51 sind dafür eindrückliche Beispiele, wie David umgekehrt war, immer wieder neu, seine Schuld bekannt hatte und wusste, ja, mein Gott wird mir vergeben. Seine Gnade hört niemals auf. Und wenn du diese Vergebung noch nicht persönlich erlebt hast in deinem Leben, dann lädt Gott dich heute Morgen auch ein, zu ihm zu kommen. Frieden im Herzen zu erfahren, wenn du dein Leben ihm anvertraust, wenn du deine Sünden ihm bekennst und sie von ihm vergeben lässt. So wie der Psalmschreiber hier es vormacht, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Was für ein großartiges Angebot von Gott. Die nächste Wohltat lesen wir ebenfalls hier in Vers 3. Er heilt alle deine Gebrechen. Heilung. Wenn wir hier von Heilung lesen, dieser zweiten Wohltat, dann ist es wichtig zu sehen, dass es keine Verheißung für Heilung aller Krankheiten gibt, sondern es ist vielmehr ein Zeugnis hier dieses Psalmschreibers, dass wir am besten im Licht von 5. Mose 32, Vers 39 verstehen sollten. 5. Mose 32, Vers 39, dort sagt Gott zu seinem Volk Folgendes. Seht nun, dass ich allein es bin und kein Gott neben mir ist. Also zunächst unterstreicht Gott sein Alleinstellungsmerkmal und dann führt er auf, was zu seinem Handlungsumfang gehört. Er sagt, ich bin es, Gott ist es, ich bin es, der tötet und lebendig macht. Ich zerschlage und ich heile. Und niemand kann aus meiner Hand erretten. Wir Menschen haben es also mit einem allmächtigen, absolut souveränen Gott zu tun. Er kann Leben schenken und er kann es genauso gut wieder nehmen. Er kann Menschen heilen, aber er kann auch Krankheiten in unser Leben hineinbringen. Das steht ihm alleine zu. Was jeweils in unserem Leben sich vorfindet, das entscheiden nicht wir, sondern er. Er ist der souveräne Gott. Ich allein bin es, sagt er, und kein Gott ist neben mir. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns diese Tatsache immer wieder vor Augen führen, wie groß Gott ist und wie klein im Gegensatz dazu wir Menschen sind. Und dennoch gilt in Bezug auf Gott, wir haben es nicht mit einem Tyrannen zu tun, der uns einfach nur ausnützen möchte und uns Schlechtes wünscht. Nein, das absolute Gegenteil ist der Fall und davon ist ja dieser Psalm 103 voll gestopft. Unser Gott, das sagt er mehrfach, ist ein barmherziger, gnädiger, liebevoller Gott. Mindestens an 11 Stellen finden wir in diesem Psalm eine Erwähnung, die genau diese liebevolle Seite Gottes zum Ausdruck bringt. Und wir kommen nachher noch darauf zu sprechen in Vers 10. Gott ist noch 1000-mal viel gnädiger, als wir es je verdient haben. Warum? Denn er verfährt nicht mit uns, wie wir es eigentlich verdient hätten. Das ist Gnade. Gnade Gottes. Und daher ist auch jede Heilung in unserem Leben, wenn wir sie erleben, wenn wir sie erfahren dürfen, ist ein Geschenk. Es ist Gnade, wenn Gott Heilung schenkt. Denn unsere irdischen Körper, auch wenn wir gläubig sind, werden auf dieser Erde noch Schmerzen haben, noch Krankheiten haben, bis dahin, wo wir einen erneuerten Körper bekommen in seiner neuen Welt. Darauf freuen wir uns. Das ist unsere Sehnsucht, Jesus zu begegnen, diesen Tag herbeizusehnen, wo wir Jesus treffen dürfen. In der Bibel ist Krankheit manchmal auch ein Sinnbild für Sünde und Heilung ein Symbol für Erlösung. Damit kommen wir zu der nächsten Wohltat, von der David hier spricht, Erlösung und Gnade in Vers 4. Der dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Mit Verderben ist hier der Tod gemeint. Es geht also um Rettung vor dem Sterben. Und David selber, er wurde nicht nur einmal aus Todesgefahr errettet. Wie oft hat Gott ihm Gnade geschenkt? Und ganz besonders hat er nicht nur die Gnade im alltäglichen Leben erfahren, sondern er hat es in seinem Herzen erlebt, wie Gott seinen inneren Menschen immer wieder erneuert hat, wie er ihm ewiges Leben geschenkt hat. Und auch wir wären immer noch tot in unseren Sünden, wenn wir nicht diese Erlösung von Jesus geschenkt bekommen hätten, aus Gnade und Barmherzigkeit. Damit sind auch wir gekrönt, wenn wir Kinder Gottes sind. Damit sind wir beschenkt. Wenn ihr hier dieses Wort gekrönt verwendet, der David in Vers 4, dann weiß er natürlich, wovon er spricht. Er war König. Er hatte tatsächlich eine echte Krone auf dem Kopf. Damit war er vertraut. Aber dennoch war keine dieser Kronen vergleichbar mit dem unendlichen Erbarmen, mit dem großen Vergeben und der Liebe Gottes, die er tausendfach in seinem Leben erfahren hat. Denn die Fülle, die ein Leben mit Gott mit sich bringt, sie kommt auch in Vers 5 besonders schön zum Ausdruck, wo uns nochmal zwei weitere Wohltaten Gottes genannt werden, die wir nicht vergessen sollten. Es wurde vorher schon dafür gebetet, auch Gottes gute Versorgung und die Erneuerung unserer Kräfte, der dein Leben mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Wahre Zufriedenheit in dieser Welt würden wir eben nur dann finden, wenn wir Jesus Christus, das Brot des Lebens, das Wasser des Lebens gefunden haben. Denn unter dem Schutz dieses guten Hirten werden wir immerzu mit Gutem gesättigt, mit Gutem überschüttet, weil er uns, dieser Hirte, auf grüne Auen führt und zu frischem Wasser bringt. Immer das, was wir gerade nötig haben. Und wie viel Grund haben wir deshalb, täglich neu dankbar zu sein für all das Gute, was dieser Gott uns im Leben schenkt. Lobe den Herrn, meine Seele, dürfen wir da immer wieder sagen mit diesem Psalmschreiber. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Nicht zuletzt wird uns noch eine sechste Wohltat hier erwähnt, die Wohltat, dass Gott unsere Kräfte immer wieder erneuert. Dieses Bild des Adlers und der Jugend erinnert uns wahrscheinlich auch an Jesaja Kapitel 40. Jesaja 40, Vers 28, wo diese tröstlichen Worte stehen, die wir gerne auch immer wieder einander zusagen, zur Ermutigung. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, er wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Unsere Kraftquelle ist allein in Jesus Christus zu finden. In seiner Kraft können wir immer wieder im Alltag uns aufschwingen, genau wie es auch ein Adler in der Natur macht. Warum? Weil wir einen so allmächtigen und großen, barmherzigen Gott haben, der unsere Sorgen und Nöte viel besser kennt als wir. Er möchte uns immer wieder ausrüsten mit all der Kraft, die wir für unsere Herausforderungen benötigen. Dieser Gott, der uns seine Vergebung, Heilung, Erlösung, Gnade und Liebe, Versorgung und Erneuerung täglich zukommen lässt, diese sechs Wohltaten, dem gebührt immer wieder alle Ehre. Ihm können wir eigentlich nie genug Danke sagen. Immer wieder sollte unser Herz deshalb von diesen Versen erfüllt sein. Lobe den Herrn, meine Seele. Und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Die Verse 1 bis 5 haben uns nun zunächst das persönliche Gotteslob von David aufgezeigt. Wie er die Wohltaten Gottes in seinem eigenen Leben erfahren hat und immer wieder Gott dafür die Ehre gegeben hat. Aber wir erfahren Gottes Wohltaten ja nicht nur als Einzelne, sondern auch als Gemeinschaft. Als Volk Gottes erfahren wir immer wieder seinen Segen, seine Barmherzigkeit. Und deshalb weitet David seinen Blick ab Vers 7 und wendet es auf das ganze Volk Gottes an und zeigt Gottes Fürsorge sowohl in der Geschichte als auch bis in die Gegenwart hinein. Und daher gilt dieser Aufruf, Gott zu loben, natürlich nicht nur ihm selber, sondern dem ganzen Volk Gottes. Unser nächster größerer Gedankenblock. David macht hier deutlich ab Vers 6, dass durch die ganze Geschichte Israels hindurch, von Mose bis in die Gegenwart, Gottes Gnade, seine Gerechtigkeit stets zu spüren war und immer noch ist. Mit den Unterdrückten, denen er zu seinem Recht verhilft, Vers 6, könnte David vielleicht an den Auszug aus Ägypten gedacht haben. Wie mächtig hat Gott dort sein Volk aus der Gefangenschaft herausgeführt, in die Freiheit, in das neue Land Kanaan. In ähnlicher Weise hat Gott ja auch uns aus der Sklaverei der Sünde befreit, hat unserem Leben neue Perspektive gegeben. Des Weiteren erinnert David in Vers 7 an den Bund des Herrn mit Mose. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels seine Taten. Gott hatte sich dem Mose in ganz besonderer Weise offenbart. Er war es, der das Gesetz Gottes erhalten hatte und weitergeben durfte, sodass Israel genau wusste, was müssen wir machen, um Gott gefällig zu leben, um ein heiliges Leben auf dieser Erde zu führen. Und durch die ganze Wüstenwanderung hindurch hat Gott sich immer wieder als dieser allmächtige Weltenherrscher gezeigt. Wir erinnern uns an den Durchzug durch das Rote Meer, durch den Jordan. Gott konnte diese Wassermassen steuern, Naturgesetze außer Kraft setzen. Das hat er auch gemacht, als sie gegen die Amoriter gekämpft haben und die Sonne mal kurz stillstehen musste für viele Stunden unter Josua. Es war ein Gott, der sie sogar durch die Wüste hindurch versorgen konnte, mit Essen, mit Trinken, mit allem, was sie gebraucht hatten. Und viele weitere Wunder hat Israel erleben dürfen. Daran wollte David hier erinnern. Und bei alledem haben sie immer wieder diesen barmherzigen, diesen gnädigen Gott kennengelernt, wie Vers 8 so schön sagt: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und in dieser Güte, in dieser Gnade war auch sein Handeln mit Israel begründet, sodass er nämlich nicht nach ihren Sünden, nach ihren Vergehen mit ihnen umgegangen war. Nein, er ging nicht mit ihnen um, wie sie es eigentlich verdient gehabt hätten. Vers 10. Gott, er war langsam zum Zorn und reich an Gnade und Barmherzigkeit. Und obwohl Israel dennoch manche Folgen der Sünde selber tragen musste, wie wir es manchmal vielleicht auch heute noch erleben, so war Gott doch immer wieder seinem Volk treu. Wenn sie ihn angerufen haben, wenn sie sich an ihn gewandt haben, er hat sie nicht fallen lassen, hat sie immer wieder rausgeholt, die Unterdrücker verjagt oder besiegt oder irgendwie andere Lösungen gefunden, um seinem Volk wieder Luft zum Atmen zu geben. Diese Gnade Gottes, sie ist unendlich groß. Sie ist unbegreiflich für uns Menschen. Und deshalb versucht es David in Vers 11 und 12 mit zwei Bildern in Worte zu fassen, wie gewaltig diese Gnade, diese Güte Gottes ist. Zum einen führt er hier die Ausdehnung des Himmels an. Vers 11. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Also die unendlichen Weiten des Universums, die wir bis heute mit den größten technischen Fortschritten noch nicht ganz erforscht haben, mit diesen Weiten zeigt er, wie groß, wie unendlich die Liebe Gottes ist. Und zwar für all diejenigen, die sich Gott in Ehrfurcht nähern. Das heißt, Gnade wird immer nur denen zuteil, die Gott suchen. Wer Gott ablehnt, wird nie seine Gnade kennenlernen. Dabei lädt Gott doch jeden Menschen ein, dieses Wunder der Vergebung zu erleben, persönlich zu erfahren, von dem auch im nächsten Bild in Vers 12 die Rede ist. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Mit diesem zweiten Bild von dieser unüberwindbaren Entfernung zwischen Ost und West oder auch zwischen Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, je nach Übersetzung, macht er deutlich, niemand muss sich mit seiner Schuld länger abquälen. Wem Gott die Schuld vergeben hat, dessen Sünden hat Gott so weit von uns gemacht, wie der Osten ist vom Westen. Es gibt kein Zurück. Der Osten wird dem Westen niemals begegnen. Und der Sonnenaufgang auch dem Sonnenuntergang niemals. Das heißt, vergebene Schuld holt Gott niemals mehr zurück. Sie ist weg. Sie ist vergeben. Versenkt in den tiefsten Stellen des Meeres. Wenn wir das in unseren Beziehungen doch auch viel öfter beherzigen könnten und vergebene Schuld ruhen lassen könnten. Sie nicht immer wieder ausgraben, sie nicht immer wieder dem anderen vorhalten, sondern vergeben lassen. Unser Herr macht es uns vor, er macht es anders. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, lesen wir in Vers 13, das ist Gottes Weise, so zeigt er immer wieder seine unfassbare Gnade und Barmherzigkeit in unserem zerbrechlichen Menschenleben, von dem David hier in Vers 14 schreibt. Er weiß ja, was wir für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Das vergessen wir oft, wie vergänglich, wie zerbrechlich unser Leben ist. Aber dem Psalmschreiber war es hier ganz arg wichtig geworden. Vermutlich auch deshalb, weil er in seinem Leben selber immer wieder gefallen war und ganz oft diese Gnade Gottes erlebt hatte, dass er ihn nicht verworfen hatte, sondern seine Barmherzigkeit wieder ihm entgegengestreckt hat. Im Lichte Gottes fährt er weiter, dann in Vers 15, erscheinen wir Menschen nur wie Gras. Das ist ein Gedanke, der gefällt uns vielleicht nicht so sehr. Wir wären lieber die Blumen oder die Bäume oder ich weiß es nicht, was ihr alles gerne sein möchtet. Nein, wir werden hier nur mit dem Gras verglichen, das kurz wächst, kurz aufblüht und genauso schnell wieder verschwindet und weg ist. Ja, unser Leben, es ist vergänglich. Aber, und das ist so schön, dieser Gegensatz, der hier in Vers 17 aufgebaut wird. Wir sind vergänglich, aber die Gnade des Herrn, sie nicht. Warum? Sie bleibt für immer und ewig bestehen. Ja, auf Gottes Zusagen können wir uns verlassen. Was er sagt, das wird eintreffen. Das wird sich niemals mehr ändern. Und das Einzige, was wir zu tun haben, ist, dass wir uns fest an ihn klammern, fest an ihn halten und seine Gebote gerne halten, wie er es in Vers 18 zum Ausdruck bringt. Wichtig ist, dass wir uns nicht auf unsere Kraft, nicht auf unsere Mittel verlassen, sondern wissen, woher unser Heil, woher unsere Rettung, unsere Vergebung kommt. Allein, weil Gott uns Gnade schenkt in seinem Sohn Jesus Christus. Er hat stellvertretend für alle Menschen die Strafe bezahlt, die wir eigentlich verdient hätten für unsere Sünden. Und ein heiliger Gott will, dass die Anforderungen seines Gesetzes erfüllt werden. Und das konnte nur sein vollkommener Sohn erfüllen. Nur er war in der Lage, das Gericht von uns abzuwenden, das eigentlich wir hätten tragen müssen. Nun kann er jedem diese Gnade anbieten, der sich demütig, der sich aufrichtig an diesen Heiland wendet. Das ist biblisches Evangelium, wie wir es in der ganzen Bibel finden. Das ist die frohe Botschaft der Errettung aus Gnade. Und die muss jeder Mensch hören. Die muss hinaus zu den Menschen. Denn eines Tages wird sich jeder Mensch vor diesem großen Gott beugen müssen. Und es ist gut, es ist das Beste für uns, wenn wir heute schon diesem großen Gott uns anvertrauen, wenn wir heute schon ihm die Ehre und unser Lob bringen. Zu diesem Lob Gottes wird in den letzten Versen dieses Psalmes nochmal die ganze Schöpfung aufgerufen. Auch die Engel, alle Werke, alles Geschaffene wird nochmal aufgefordert, Gott zu loben. Warum? Weil Gott als der Herrscher über die ganze Welt regiert, sollen alle Geschöpfe im Himmel und auf Erden, die Engel und auch wir Menschen natürlich, diesen lebendigen Gott loben, anbeten und ihm die Ehre geben. Und David schließt sich im allerletzten Satz nochmal selber mit ein und wir dürfen das an dieser Stelle auch tun. Und unsere Seele, unser Inneres immer wieder, am besten jeden Tag neu daran erinnern, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen. Herr Jesus, dafür sind wir dir so dankbar, dass wir Grund zum Loben haben. Grund zum Danke sagen. Du schenkst uns so viel, nicht nur dieses äußere, materielle, irdische, sondern durch deinen Sohn hast du uns Leben geschenkt, Leben in alle Ewigkeit. Danke dafür. Danke, dass wir diese Vergebung erfahren dürfen, wenn wir zu dir kommen, unsere Schuld bekennen und deine Gnade erleben dürfen. Danke, dass deine Gnade jeden Morgen da ist, dass sie nicht aufhört, dass wir uns darauf verlassen können, dass wir immer wieder neu zu dir umkehren dürfen, wie es David in seinem Leben auch erlebt hat. Er hatte viele Niederlagen, viele Sünden in seinem Leben, aber er durfte immer wieder umkehren. Er hat deine Gnade, deine Barmherzigkeit in seinem Leben neu erlebt. Und die Psalmen, sie erzählen uns immer wieder davon, wie er zurückkehrt zu dir, wie er zurückkehrt zum Lobpreis an dich, Herr Jesus, weil du es wert bist, gerühmt und gelobt zu werden. Hilf auch, dass unser Leben dich ehrt, dass unser Leben ein Lobpreis wird auf dich, weil alle Ehre dir gebührt. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Danke, dass wir auch die Lieder nachher zu deiner Ehre singen und hören dürfen, weil du dieser große, liebende, gnädige, barmherzige Gott bist. Amen.